Ich lese Blogs. Ich finde das total cool, wenn Menschen so ihre Gedanken manchmal in Stories oder einfach in Form von Artikeln online stellen. Und es gibt ein paar Blogs, die mich wirklich inspirieren. Und auf einem dieser Blogs habe ich vor kurzem gelesen, es gibt 4 Themen, über die man nicht mit seinen Kolleginnen oder Kollegen sprechen sollte. Und ich bin natürlich sofort hellhörig geworden, habe das gleich aufmerksam gelesen, weil ich wusste ja, wir sprechen heute über ein Thema, über das man normalerweise nicht spricht. 4 Themen, über die man offensichtlich laut dieses Blogs nicht mit seinen Kolleginnen und Kollegen sprechen soll. Und zwar das erste Thema: Gehalt. Das ist ja eigentlich logisch, ne? Dann ist man nicht gerade erzählt, was man verdient oder was man nicht verdient, weil sonst kommst du ins Vergleichen rein. Zweites Thema, Beziehungsprobleme. Also wenn du irgendwelche Probleme zu Hause hast, solltest du vielleicht nicht direkt mit deinen Kollegen darüber quatschen, weil irgendwie so die Trennung von privat und dienstlich und so weiter. Das dritte Thema ist tatsächlich, jetzt muss ich es selber spicken, Politik. So empfiehlt dieser Blogger, nicht über Politik mit deinen Kollegen zu sprechen, weil das könnte ziemlich schnell ziemlich spannend werden, gerade in diesen Tagen vor der Bundestagswahl. Und man soll nicht über persönliche Ziele und Träume sprechen, weil es könnte sein, dass dein Kollege sagt, hey, vor 2 Jahren hast du doch gesagt, du willst unbedingt reiten lernen und bis heute hast du es nicht gemacht, peinlich. Also 4 Themen, über die man nicht sprechen sollte. Und ich sage euch, wir sprechen exakt über diese 4 Themen heute hier. Es kann also unangenehm werden, sage ich schon jetzt, es kann heute ziemlich unangenehm werden. Es geht um soziale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ich habe mir auch, ähnlich wie du, Alexa, Gedanken gemacht, Gerechtigkeit, ich habe mal soziale Arbeit studiert, aber was ist das denn nochmal? Ab nach Geburt, der römische Philosoph hat Gerechtigkeit ganz stark auf Recht bezogen und hat gesagt, Gerechtigkeit ist, wenn jeder das bekommt, was ihm zusteht. Also, ich lasse mal mitgehen bei Kaufhof Galeria und mir steht eine gerechte Strafe zu. Oder? Ich verhalte mich ordentlich im Straßenverkehr, halte die 30er-Zone ein, dann steht mir zu, dass ich nun mal keinen Strafzettel bekomme. Also jeder verdient das, was er, wie er sich verhält. Das war das eine. Und dann wird in der römischen Mythologie, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, diese römische Göttin Justitia dargestellt mit verbundenen Augen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich habe auch ein kleines Foto oder so ein Bild mitgebracht. Ist auf manchen Darstellungen auch am Gericht noch zu sehen. Und zwar ist es genau das, was Alexa gesagt hat, unabhängig vom Ansehen der Person, unabhängig davon, dass ich weiß, wer jetzt vor mir steht, ob der reich ist oder ob der arm ist, ob der vorher schon mal schuldig war oder noch nicht schuldig ist, ob der vielleicht irgendwie ein bekannter Mensch ist, eine berühmte Persönlichkeit oder jemand, der in der Gesellschaft nicht so eine große Rolle spielt. Unabhängig davon soll Recht gesprochen werden. Deshalb wird diese Göttin Justitia mit verbundenen Augen dargestellt und bis heute steht sie für das Recht. Jetzt ist aber soziale Gerechtigkeit nochmal ein bisschen was anderes. Die Alexa hat es schon gesagt und ich habe die zweite Definition eben auch gefunden, nämlich, dass eine Chancengleichheit besteht. Das besteht, dass die einen, die vielleicht schlechtere Ausgangsvoraussetzungen haben, ein bisschen mehr gefördert werden als diejenigen, die von vornherein schon gute Startvoraussetzungen haben. Also Gerechtigkeit, Recht, ohne Ansehen der Person und soziale Gerechtigkeit ist, dass es einen Ausgleich gibt. Das ist so der Unterschied. So, jetzt sind wir ja heute in der Predigt und ich halte euch keinen Rechtsvortrag, keine Sorge, da war ich viel zu schlecht im Studium. Ich hatte Rechtsvorlesungen und das war echt, das war anstrengend. Und ich habe gedacht, was ist denn Gerechtigkeit in der Bibel? Darüber spricht man nicht. Und manchmal sprechen wir hier im CVJM wirklich ganz wenig nur über Gerechtigkeit. Und ich habe nachgeguckt. Und allein das Wort Gerechtigkeit kommt über 3000 Mal in der Bibel vor. Mir hat mal ein afrikanischer Pastor gesagt, wenn man jedes Mal die Schere nehmen würde und Gerechtigkeit aus der Bibel ausschneiden würde, hätte man nur noch einen völlig durchlöcherten Schweizer Käse als Bibel. Wenn wir Gerechtigkeit ausklammern aus der Bibel, dann ist nimmer viel übrig. Und in der Bibel wird es tatsächlich so beschrieben, dass Gerechtigkeit das Wesen Gottes ist. Wir sagen, Gott, du bist, wir haben es gesungen, wunderschön, du bist heilig und du hörst mir zu, du bist ein guter Freund, du bist Erlöser. Und die andere Eigenschaft ist eben, Gott, du bist Gerechtigkeit. Es ist eine der Eigenschaften Gottes und eine der wichtigen, der auf jeden Fall nennenswerten Eigenschaften Gottes. Es ist ein total zentrales Thema. Und ganz häufig wird in der Bibel Gerechtigkeit gepaart mit Friede. Das ist auch, finde ich, nochmal total spannend. Da steht zum Beispiel, Friede und Gerechtigkeit küssen sich. Und es geht dort den Menschen gut, wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen, also wo die sich nah beieinander sind. Wo ein friedliches Leben ist, ist auch ein gerechtes Leben möglich. Und wo ein gerechtes Leben möglich ist, ist auch ein friedliches Leben möglich. Das gehört so zusammen. So, jetzt habe ich mir das Wort Gerechtigkeit nochmal näher angeschaut und festgestellt, das finde ich auch ein bisschen abgefahren, dass die Bibel zwei Worte dafür kennt. Und zwar das eine ist das Tzedekah, das hebräische Wort für Recht oder eben Gerechtigkeit. Und das meint mehr als nur ein ich schaue dich nicht an und es ist egal, woher du kommst, sondern das meint genau das Gegenteil. Das meint, ich mache die Augen auf und schaue mir genau an, wer du bist. Dieses Wort Tzedekah beschreibt, wie wir miteinander umgehen, und zwar wie die Würde Gottes im anderen steckt. Dass ich den anderen so anblicke und zutiefst weiß und davon überzeugt bin, du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist wertvoll, du bist würdig. Das steckt in diesem Wort Gerechtigkeit drin. Und das zweite Wort ist das Wort Mispat, und das meint tatsächlich diese Rechtsprechung, aber auch die wiederum in einem anderen Sinn. Nicht in diesem Justitia-Sinn, wir machen die Augen zu und behandeln alle gleich, du hast es mit den Hockern gesagt, sondern ein ganz anderes, umfassendes Rechtsverständnis, nämlich die es eh schon schwer haben, die sollen eben erhöht werden, die sollen eine andere Chance haben, die sollen, denen soll geholfen werden. Und in diesem Wort steckt auch Barmherzigkeit. Das ist ein bisschen viel Theorie, ne? Aber es gibt, ich fasse nochmal zusammen, in der Bibel für Gerechtigkeit gibt es zwei hebräische Worte und die meinen, und da treffen wir uns dann, die meinen viel mehr als nur irgendeine Form von Gleichstellung, sondern die meinen statt ein blindes Recht sprechen, meinen die ein genaues Hinschauen. Wer bist du eigentlich? Aus welchen Hintergründen kommst du? Was sind denn deine Startvoraussetzungen gewesen? Das meint dieses biblische Wort der Gerechtigkeit. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, Jele, alles Altes Testament, hebräische Worte und so weiter, Gerechtigkeit ist schon voll wichtig im Alten Testament. Und ja, das ist es. Aber was hat es denn mit meinem Leben zu tun? Das ist ein bisschen viel Theorie, die du uns heute Morgen zumutest. Was hat es mit meinem Geld zu tun? Was hat es mit meinen Beziehungen zu tun? Was hat das mit meinen persönlichen Träumen zu tun? Und was um alles in der Welt hat das mit Politik zu tun? Ich finde, dass es einmal bei Micha, das ist eines der kleinen Prophetenbücher im Alten Testament, so gut auf den Punkt gebracht wird. Der wird nämlich gefragt, der fragt der Micha, der Prophet Micha, wie können wir denn eigentlich ein gutes Leben führen? Und ganz ehrlich, das kennen wir doch alle. Wie kann ich ein gutes Leben führen? Wie kann ich ein Leben führen, wo es mir gut geht, wo es den Menschen, die ich lieb habe, gut geht, wo es vielleicht auch meinem ganzen Umfeld gut geht? Wie kann ich ein gutes Leben führen? Und womit kann ich Gott gefallen, steht da in Micha. Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Und dann wird so aufgezählt, soll ich vielleicht mit Brandopfern kommen? Könnte man sagen, boah, soll ich möglichst viel Lobpreis machen? Oder soll ich vielleicht möglichst viel in der Bibel lesen? Damals war das, soll ich mit Brandopfern kommen? Soll ich mit einjährigen Rindern als Opfertieren kommen? Würden wir jetzt heute vielleicht nicht mehr direkt machen. Aber wird es dem Herrn gefallen, wenn ich 1000 Widder bringe und? Und der Prophet zählt alle möglichen Taten auf, die wir machen könnten, dass wir Gott gefallen. Und die Antwort ist, es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist. Du weißt es schon lange. Und was der Herr von dir erwartet, nämlich das Richtige, das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben, großzügig sein mit anderen, und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Ihr Lieben, ich bin im hauptamtlichen Dienst und manchmal kommt es dazu, dass junge Leute mich fragen, Jelle, kannst du mit mir beten? Kannst du mit mir darüber nachdenken, wie mein Leben weitergehen soll? Ich würde so gern was tun für Gott und ich würde so gern meine Berufung leben. Und ich weiß nicht, ob ich in diese Stadt ziehen soll oder in jene Stadt, ob ich das Studium machen soll oder ob ich das Studium machen, ob ich den Partner heirate oder vielleicht die Partnerin. Was soll ich denn tun? Wie kann ich ein gutes Leben führen? Und eine Antwort, die ich gebe, ist, es ist dir schon gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich das Gute tun und Recht und Gerechtigkeit üben. Und wenn wir daran unser Leben ausrichten, verändert das so viel. Manchmal klärt es sogar die Frage nach dem richtigen Partner. Und manchmal klärt es sogar die Frage der Berufswahl. Manchmal klärt es sogar die Form des Wohnens. Es ist dir gesagt, Mensch, es ist dir schon lange gesagt, was gut ist, nämlich Recht und Gerechtigkeit zu üben. Gott hat es uns schon lange gesagt. Das ist das, was der Prophet Micha sagt. Amos geht noch mal ein bisschen weiter. Das ist auch einer von den kleinen, man sagt die kleinen Propheten, obwohl es sind großartige Menschen. Ich liebe diese Bücher, aber das sind ein bisschen kompaktere Bücher. Also wenn man mal was richtig Cooles, Kurzes, Kompaktes in der Bibel lesen will, kann man zum Beispiel das Buch Micha durchlesen oder das Buch Amos. Und bei Amos steht zum Beispiel, auch nochmal zum Thema Gerechtigkeit, lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Hafenspiel mag ich nicht mehr hören. Das ist fast schon aggressiv. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Es geht nicht darum, immer nochmal lauter Jesus und Gott, du bist heilig zu rufen, sondern dass unser Glaube sich im Alltag bewährt. Das meint die Bibel und das meint das Alte Testament. Wie können wir ein gutes Leben führen? Indem wir Recht walten lassen und Gerechtigkeit unser Leben durchdringt. Ich finde, dass das harte Worte sind und ich finde, dass mich, oder was heißt ich finde, mich fordern diese Worte ganz schön heraus, dass es um mehr geht in meinem persönlichen Glauben an Jesus, als um ein bisschen, was heißt ein bisschen, dass es darum geht, zu beten und eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben und in der Bibel zu lesen, sondern dass es tief in meinen Alltag rutschen soll und dass Gerechtigkeit, anderen eine Chance zu geben, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich mit meinen persönlichen Träumen umgehe, wie ich mit Beziehung umgehe und wie ich mit Politik umgehe, dass das zutiefst was mit meinem Glauben zu tun hat, dass es sogar das Ergebnis ist. Könnte man auch sagen, ja, Jele, Altes Testament und so, mit Jesus hat sich das alles völlig verändert, da geht es nicht mehr darum, was wir tun, sondern da wurde alles für uns getan und ihr habt recht, 100 Punkte dafür. Das ist alles komplett richtig. Und doch fängt Jesus an, in seiner ersten Rede, als er in die Synagoge geht und die erste Predigt hält, fängt er mit dem Thema Gerechtigkeit an. Und zwar sagt er, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt. Und jetzt kommt's, Leute, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Armen gute Nachricht zu verkünden. Darum geht's. Das ist die Überschrift über all das, was Jesus tut. Den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind. Und den Blinden, dass sie sehend werden. Die Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Und ich soll verkünden, jetzt beginnt ein Jahr der Gnade. Jesus fängt mit ganz handfesten Dingen an. Dass Blinde sehend werden. Dass zerbrochene Herzen wieder heil werden. Dass Gefangene frei sind. Und dass den Armen zugesprochen wird, es werden sich die Dinge ändern. Und Jesus steht wie kein anderer der Weltgeschichte für eine Strukturveränderung. Und manchmal ahne ich, dass wir ihn sehr, sehr klein machen, wenn wir nur über unsere persönliche Vergebung sprechen. Und was Jesus alles in meinem kleinen Leben tut, ja, das tut er. Und das will ich loben, das will ich preisen und ich liebe es. Aber es geht um mehr, es geht um eine tiefe Lebensveränderung und er hat sie eingeleitet. Und nochmal in der wichtigsten Rede von Jesus, die Bergpredigt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, hat er gehalten auf einem Berg. Da spricht er dieses wunderschöne, man sagt Gedicht, die Seligpreisungen. Und in der Mitte dieses Gedichts, in der Mitte dieser Seligpreisungen, kommen zwei Verse, die ich auch echt mega, mega krass finde. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das ist das Zentrum, schon sprachlich gesehen. In der Bergpredigt, die Mitte sind die Seligpreisungen und wiederum in der Mitte der Seligpreisungen stehen diese zwei Sätze. Und ich finde die sehr herausfordernd. Und wir, was meint das jetzt für uns? Gerechtigkeit spielt so eine große Rolle in der Bibel. Und Jesus spricht es an und er macht es zum zentralen Punkt seiner Botschaft. Was bedeutet das für uns? Ich wage eine These. Ich sage, es gibt kein unpolitisches Christentum. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es um mehr als unser persönliches Leben. Dann führt es immer dahin, dass wir uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Wer an Jesus glaubt, dessen Leben wird sich verändern. Und zwar in dem Fall in die Richtung, dass wir uns für die Armen einsetzen, für die Kranken, für die Gefangenen, für die politisch Verfolgten. Und dass wir genau das anprangern, wenn überall die gleichen Stühle drangestellt werden und wir sagen, da haben aber manche keine Chance. Darum geht es beim Glauben um nicht weniger. Um nicht weniger. Und mich fordert es so heraus, weil das meinen Alltag so herausfordert. Und es mich herausfordert, darüber nachzudenken, was ich mit meinem Geld tue, wie ich meine Beziehungen lebe, was ich über Politik denke, wo ich mich einmische und wie ich mit meinen persönlichen Träumen und Zielen umgehe, ob ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mich auch begrenzen muss. Und wisst ihr, ich habe soziale Gerechtigkeit erfahren. Ich habe das erlebt, was passiert, wenn du nochmal eine Chance bekommst. Ich habe das erlebt, dass jemand sagt, pass mal auf, so kannst du nicht über die Mauer schauen. Ich mache dein Sockel ein bisschen höher. Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt in meinem Leben, dass da ein Gott ist, der sagt, ich werde nicht nur Recht über dich sprechen, unabhängig davon, wer du bist, sondern ich blicke dich liebevoll an. Ich erlebe und ich lebe jeden Tag daraus, dass Jesus zu mir sagt, Jele, du bist meine geliebte Tochter. Ich bin so stolz auf dich. Und jeden Morgen ist es so, dass er sagt, heute gebe ich dir eine neue Chance. Heute verändere ich die Strukturen. Heute verändere ich das komplette Weltbild. Es geht nicht nur um Recht, weil dann wäre ich schon lange an einem ganz anderen Punkt. Sondern heute bekommst du eine neue Chance. Ich habe soziale Gerechtigkeit erlebt. Und ich meine mehr als nur, dass ich BAföG bekommen habe und dass mir eine gute Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen wurde, dass ich eine ordentliche Bildung bekommen habe. Ich meine, das ist viel tiefere, dass Jesus mich ansieht und dass es jeden Morgen neu tut und dass er mir eine Chance gibt. Das ist der tiefe Sinn von sozialer Gerechtigkeit. Und damit beginnt alles. Mir wurde eine Chance gegeben. Und dir wird jeden Tag eine neue Chance gegeben. Jeden Morgen ist es so, dass Gott sagt, heute kriegst du eine neue Chance. Heute fängt alles wieder bei null an. Heute blicke ich dich wieder liebevoll an. Heute blicke ich dich liebevoll an. Egal, was du in dieser Woche verbockt hast und egal, wo du zornig geworden bist, egal, wo du ungerecht gehandelt hast, heute blicke ich dich neu an. Heute ist eine neue Chance. Und das ist das, was soziale Gerechtigkeit in den Augen Gottes ist. Mein Leben verändert es. Es verändert es jeden Morgen. Es gibt so oft diese Punkte, wo ich so traurig bin über mich oder ich manchmal auch verzweifelt bin über mich und ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Und ich lebe immer mehr daraus, dass ich darauf angewiesen bin, dass Gott sagt, soziale Gerechtigkeit für dich, unabhängig davon, was hinter dir liegt. Ich gebe dir eine neue Chance. Und bei mir fühlt sich das manchmal an wie so ein Eintauchen in die Liebe Gottes. Vielleicht habt ihr das im Lobpreis schon mal erlebt oder so, ich weiß es nicht, dass ihr eintaucht und euch das plötzlich so klar wird. Ey, boah, ich habe eine neue Chance bekommen. Und ich liebe das, in dieses Wissen einzutauchen. Und mir das vor Augen zu halten, dass es Gott gut mit mir meint und dass er die Dinge verändern wird. Der Bischof, der französische Bischof Galliot hat mal gesagt, wer in Gott eintaucht, taucht neben den Armen wieder auf. Wer in Gott eintaucht, taucht neben dem Menschen wieder auf. Wer in Gott eintaucht, taucht neben den Menschen wieder auf. Ihr Lieben, lasst uns eintauchen in diese Liebe Gottes. Lasst uns das täglich neu vor Augen halten. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir uns dieser Begegnung mit Gott aussetzen. Dass wir in der Bibel wirklich lesen, dass wir beten, dass wir Gemeinschaft haben. Das ist so ultra wichtig. Nicht, weil das irgendwie Gott gefallen würde, sondern weil uns das klar macht, dass wir jeden Tag eine neue Chance haben, dass sich die Strukturen verändern. Es tut nur uns gut, uns diese Wahrheit vor Augen zu halten. Und ich bezeichne das mit diesem Eintauchen. Deshalb geht in die Gottesdienste und jetzt, wenn sie live sind, geht wieder hin. Und es ist so gut, dass ihr da seid. Haltet euch das vor Augen. Taucht in diese Liebe ein. Und es wird nichts anderes passieren, als dass ihr automatisch aufwacht und auftaucht neben euren Mitmenschen. Das wird passieren. Wenn uns das dann klar wird, welches veränderte Leben wir haben. Wer in Jesus eintaucht, taucht neben den Menschen wieder auf. Das ist wie einatmen und ausatmen. Du kannst nicht nur einatmen, du wirst irgendwann ausatmen. Wer in Jesus eintaucht, taucht neben den anderen wieder auf. Und vielleicht sagst du ja, auch wieder, wow, viel Theorie und irgendwie krass, aber was kann ich denn verändern? Ich meine, die Dinge sind so groß und die sind ein Riesenthema. Die Welt ist so ungerecht. Ich habe am Anfang, ich bin die Folie, glaube ich, übersprungen, habe ich mal aufgelistet, wie das ist. Also nehmen wir mal an, vielleicht könnt ihr da noch mal ganz kurz an diese erste Folie zurückswitchen, die bin ich irgendwie überrannt. Also das ist wirklich so, Ungerechtigkeit in der Welt sieht nämlich völlig verrückt aus. Nehmen wir mal an, wir sind plus minus 100 Leute, Juni, ich weiß nicht so, könnte hinhauen. Wenn wir sagen, okay, wir alle würden in einem Dorf leben, finde ich eine ganz schöne Vorstellung, überlegt euch mal, wir nehmen noch die Kinder dazu, dann wird es richtig cool. Wir leben alle zusammen in einem Dorf. Und das Krasse ist, dass 50 Personen von uns, also ungefähr, sagen wir mal die Hälfte, ihr alle, ihr lebt mit weniger als 1% des Geldes. Das heißt, hier liegt eine Menge Geld und ihr habt weniger als 1%, ihr alle, 50 von uns. Das finde ich schon super ungerecht. Und 9 von uns, also zählen wir mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und du kommst noch dazu, ihr 9, ihr lebt von weniger als 1,60 Euro pro Tag. Das sind ungefähr 48 Euro im Monat. Davon bezahlt ihr eure Wohnung, euer Essen und vielleicht noch eine Schule. Das ist super ungerecht. Und noch ungerechter ist, dass 10 von uns 80% des Geldes haben. Also wir zählen nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ihr habt alle 80% der kompletten Kohle unseres ganzen Dorfes. Und jetzt kommt der super Clou. Eine Person von uns hat fast die Hälfte, 45% dessen, was hier an Geld da ist. Eine Person von uns. Ich zeige jetzt lieber auf niemanden. Das ist doch verrückt, oder? Die Hälfte sagt, wir leben von weniger als 1% der kompletten Kohle und eine Person hat fast 50% und das ist so ungerecht. Und so sieht es auf der Welt aus. Und ich frage mich manchmal, ich habe noch eine Folie mitgebracht, wie das mit dem Essen ist, da wird es einem richtig schlecht, das mache ich lieber nicht. Was können wir tun? Was können wir tun gegen diese krassen Umstände, Missstände in dieser Welt? Weil unser Dorf, es sind nur 100 Personen, aber die Zahlen sind einfach umgerechnet von der ganzen Welt. So sieht es auch der Welt aus. Und manchmal überfällt mich dann so ein Gefühl von, ich kann eh nichts tun. Was soll ich denn da tun? Und mir hilft total das Bild der Demokratie. Es sind ja Wahlen im Herbst und das Coole an der Demokratie ist, dass wir ja alle mitbestimmen können. Ne? Wir können alle ein Kreuzchen machen. Und wenn jetzt jeder sagen würde, ich kann eh nichts tun, ich gehe nicht zur Wahl. Was würde passieren? Entweder würde niemand gewählt werden und die müssten würfeln. Oder es würde eine Partei gewählt werden, die wir vielleicht nicht unbedingt wollen. Wir glauben doch daran, indem wir in die Wahlkabine gehen und unseren Stimmzettel ausfüllen, und das tut ihr hoffentlich alle, dass wir etwas verändern können. Und so ähnlich ist es mit diesen Missständen, die es auf der Welt gibt. Unsere Stimme zählt. Es macht einen Unterschied, ob du ein Kreuz machst, und es macht einen Unterschied, wo du deine Klamotten kaufst, und es macht einen Unterschied, ob du im Supermarkt noch was mitnimmst oder eben nicht. Es macht einen Unterschied, ob du beim örtlichen Metzger kaufst oder eben nicht. Es macht einen Unterschied, ob du 10% deines Gehaltes abgibst. Es macht einen Unterschied, wie du mit deinem Geld umgehst. Und wir denken, oh, das macht keinen Unterschied. Wir sind so viele und die Welt ist so groß und so ungerecht. Denkt an das Kreuz, an der Wahl. Das macht einen Unterschied, wenn wir das alle zusammentun. Also, was können wir tun? Ich habe schon gesagt, wir können was tun. Wir haben den Auftrag und wir haben die Möglichkeit. Wir können uns an der Micha-Initiative, das muss ich euch mal ganz kurz, das hat mich sehr begeistert in der Vorbereitung. Micha-Initiative ist so ein cooles Netzwerk an Menschen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir wollen wirklich was für soziale Gerechtigkeit tun, könnt ihr euch mal umschauen. Micha-Initiative.de, micha-initiative.de oder Micha Deutschland. Sowas kann man tun, sich da einfach mal schlau zu machen. Hey, wo findet eigentlich Zwangsprostitution bei uns in Deutschland statt? Was geht da eigentlich ab? Ihr könnt sagen, ey, die 7 Werke der Gerechtigkeit, kommt mir eher aus dem katholischen Kontext, aber was sind denn die 7 Werke der Gerechtigkeit? Das ist die Hungrigen speisen, die Dürstigen, den Dürstigen was zu trinken geben, die Nackten zu kleiden, bei den Kranken zu sein, den Kranken zu helfen, die Toten zu begraben, ist so wichtig in diesen Tagen, die Gefangenen frei zu machen oder ihnen helfen, dass sie frei sind und die Fremden zu beherbergen. Das sind die 7 Werke der Gerechtigkeit und wir können das so easy übertragen. Wer ist denn bei uns hungrig? Und in dieser Pandemie haben so viele Menschen Hunger gelitten, die normalerweise hier draußen auf den Straßen sitzen würden und betteln würden und es kam einfach niemand mehr. Wir können einen Unterschied machen, ob wir unser Geld zum Beispiel zur Tafel bringen. Wir können einen Unterschied machen, wenn wir unsere Klamotten aussortieren und die Richtung Rumänien schicken. Das machen wir hier im CVJM. Wir können einen Unterschied machen und uns für das Y-Home oben engagieren. Wir können einen Unterschied machen, indem wir draußen für die Asylunterkunft, die im Norden, die wir vom CVJM aus betreiben, wir uns dort einbringen. Wir nachfragen, hey, könnt ihr jemanden brauchen, der euch bei den Hausaufgaben hilft? Oder könnt ihr jemanden brauchen, der vielleicht einen Kinderwagen braucht? Oder kann ich jemandem das Eintrittsgeld für die Freibadkarte spendieren? Wir können einen Unterschied machen hier im CVJM. Wir können einen Unterschied machen, indem wir das Tagescamp wieder ab nächstes Jahr durchführen und Familien, die in Nürnberg keine Chance auf irgendeinen Urlaub haben, rauskarren nach Betzenstein, dass sie dort auf einer Wiese zelten können und unten im Freibad sein können und einen Kletterwald erleben können. Wir können einen Unterschied machen, ihr Lieben. Und wir können einen Unterschied machen, indem wir uns politisch engagieren. Wir können auf eine Demonstration gehen. Das ist manchmal so unwirklich. Aber warum dort hingehen, wenn es um ein Thema geht der sozialen Gerechtigkeit? Es ist unser Job, es ist unser Auftrag. Und wer in Jesus eintaucht, taucht neben den Armen wieder auf. Es wird dich etwas kosten, es wird uns etwas kosten. Ich bin gespannt auf unsere nächsten Wochen, was uns das kosten wird. Es kostet dich vielleicht am Ende Geld, es kostet dich Zeit, es kostet dich vielleicht dein Ansehen an der einen oder anderen Stelle, es kostet dich mindestens Gedanken. Aber wir haben den Auftrag und wir haben die Möglichkeit dazu. Und wer in Jesus eintaucht, taucht neben den Armen wieder auf. Ich habe schon gesagt, dass es unangenehm wird. Ich habe schon gesagt, dass ich vielleicht heute ein bisschen dich treffen würde, weil mich hat es getroffen. Und mich hinterfragt es. Und doch, ich habe so Bock darauf, noch tiefer einzutauchen bei Jesus. noch mehr von seinem liebevollen Blick, von seiner Chancengleichheit für mich zu erfahren und die weiterzugeben. Und deshalb bete ich, vielleicht betet ihr mit. Vater unser im Himmel, dein Wesen ist Gerechtigkeit. Lass uns in dir eintauchen. Geheiligt werde dein Name. Wir wollen dein Sein verstehen. Wir wollen dich durchdringen und wir wollen daraus leben. Dein Reich komme. Sozial. Mit Chancengleichheit gerecht verteilt und verändert. Dein Wille geschehe. Und dein Wille ist Gerechtigkeit für alle, für Notleidende, für Hungernde, für Arme, für uns, für Nackte, für Missbrauchte, für Benachteiligte, für Gefangene, für Versklavte, für ungerecht Behandelte. Dein Wille geschehe. Und Jesus, dass wir daran teilhaben. Wie im Himmel, so auf Erden, eben hier, eben in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer Nachbarschaft, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und lehre uns zu teilen. Und vergib uns unsere Schuld, wo wir ungerecht gehandelt haben. Wir möchten wieder in dir eintauchen, Gott. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn es ist dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.